Wer das Markus-Evangelium nur als eine Sammlung einfacher Geschichten liest, übersieht leicht, wie tief diese Schrift in Gottes ewigen Plan hineinführt. Gerade in Markus 10 wird deutlich, dass hinter den scheinbar alltäglichen Themen wie Ehe, Kinder oder Besitz eine geistliche Wirklichkeit steht. Der Sohn Gottes geht bewusst dem von Gott bestimmten Ort und Zeitpunkt seines Todes entgegen und nimmt dabei seine Jünger in eine Schulung hinein, die sie auf das Königreich Gottes vorbereitet. Die Frage, wie wir in dieses Reich hineinkommen und daran Anteil haben, verbindet sich hier mit der Offenbarung, dass Christus selbst unser Ersatz ist. Christus als unser allumfassender Ersatz. Wenn Markus berichtet, dass Jesus von dort aufbrach und in das Gebiet von Judäa und jenseits des Jordan kommt und dass er sie lehrte, wie er gewohnt war, klingt das äußerlich wie eine Reisebeschreibung. Im Licht des Evangeliums erkennen wir jedoch eine entschlossene Bewegung, der Sklavenerlöser geht bewusst dem Ort seines Todes entgegen. Dieser Weg ist nicht zufällig, nicht das Resultat menschlicher Intrigen allein, sondern die Ausführung eines ewigen Plans Gottes. Schon in 1. Mose 22 führt Gott Abraham auf den Berg Moria, wo Isaak gebunden und der Widder an seiner Stelle geopfert wird, später wird eben dort der Tempel gebaut. Der Ort, an dem der Sohn Gottes sterben wird, ist lange zuvor im Herzen Gottes verankert. Ebenso ist die Zeit nicht beliebig. Das Passa in 2. Mose 12 markiert den Auszug Israels durch das Blut des Passalammes, Jahrhunderte später stirbt Christus genau zu dieser festgesetzten Stunde als wahres Passalamm, von dem es im Neuen Testament heißt, denn auch unser Passalamm, Christus, ist geschlachtet worden. Sein Kreuz ist die Spitze einer Geschichte, die Gott selbst erzählt, nicht tragischer Unfall, sondern göttlich geplante Übergabe des Sohnes. Wie wir bereits hervorgehoben haben, werden wir in 8, 27 bis 9, 13 zum Höhepunkt, zur höchsten Vision, geführt, die sich mit Dingen im Bereich des göttlichen Geheimnisses befasst. Diese Vision betrifft Christus mit seinem allumfassenden Tod und seiner wunderbaren Auferstehung, damit er unser vollständiger, universeller Ersatz sei. Mit diesem Hintergrund wird verständlich, was es bedeutet, dass Christus unser allumfassender Ersatz ist. In Markus 7 hatte der Herr bereits gezeigt, wie tief die Unreinheit des menschlichen Herzens reicht. Nicht eine äußere Korrektur, sondern ein Ende unseres alten Menschen ist nötig. Am Kreuz stößt Christus unser ganzes altes Ich ab, nicht nur einzelne böse Taten, sondern das gottferne, sich selbst genügende Wesen. Der Apostel Paulus bezeugt, mit Christus bin ich gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. In seinem Tod nimmt Christus den Platz des Schuldigen ein, und in seiner Auferstehung nimmt er den Platz des Lebenden in uns ein. Er wird nicht nur unser Stellvertreter vor Gott, sondern auch unser innerer Ersatz, anstelle unseres Wissens, unserer Kraft, unserer scheinbar frommen Leistung tritt sein eigenes Leben als Lebensversorgung. So wird er zu unserem Brot, das uns nährt, zu unserer Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, zu unserer Weisheit, die unsere Begriffe erneuert, und zu unserer Kraft, die uns befähigt, in der Wirklichkeit des Königreiches zu leben. Gerade im Blick auf Ehe, geistliches Altern und Reichtum ist dieser Ersatz entscheidend. Aus uns selbst ordnen wir diese Bereiche natürlich, Ehe wird zum Ort, an dem sich unser Bedürfnis nach Geborgenheit, Anerkennung oder Selbstbehauptung erfüllt, Altern, auch geistliches Altern, führt leicht zu Resignation, Zynismus oder starren Gewohnheiten, Reichtum verleiht Scheinsicherheit und Macht. So werden gute Gaben zu Kräften, die das Herz binden und von Gott wegziehen. Christus als unser Ersatz bedeutet, dass er an die Stelle dieser verborgenen Zentren tritt. In der Ehe will er der eigentliche Mittelpunkt der Beziehung sein, nicht unser verletztes Ego. Im Älterwerden will er die bleibende Frische und Lernbereitschaft unseres inneren Menschen sein. Angesichts des Besitzes will er unser Vertrauen und unsere Freude sein, damit Reichtum seinen beherrschenden Klang verliert. Wo er so ersetzt, beginnt das Königreich nicht erst in der Zukunft, sondern gewinnt Gestalt mitten im Alltag. Diese Sicht ist anspruchsvoll, aber sie ist nicht bedrückend. Denn derselbe Christus, der unser Ersatz sein will, trägt selbst die ganze Last dieser Veränderung. Er erwartet nicht, dass wir uns selbst umformen und ihm dann ein verbessertes Leben vorlegen. Er schenkt sich uns als Leben, das in uns wohnen und wirken will. Wo wir lernen, seine Gegenwart höher zu achten als unsere eigenen Konzepte, verliert unser altes Ich an Einfluss, ohne dass wir uns krampfhaft selbst verbessern müssten. So wächst eine stille Freiheit, Ehe, Lebensalter und Besitz müssen nicht länger beweisen, wer wir sind, sondern werden Räume, in denen sichtbar wird, wer Christus ist. Aus dieser Ruhe heraus wird der Zugang zum Königreich nicht zu einem Wettbewerb der Frommen, sondern zur Folge seines Ersatzes. Er steht an unserer Stelle vor Gott und er lebt an seiner Stelle in uns. Darin liegt eine tiefe Ermutigung, die uns trägt, gerade wenn wir an unsere Grenzen stoßen. Und er brach von dort auf und kommt in das Gebiet von Judäe und jenseits des Jordan. Und wieder kommen Volksmengen bei ihm zusammen, und wie er gewohnt war, lehrte er sie wieder. Denn auch unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet worden. Wer Christus als seinen allumfassenden Ersatz erkennt, beginnt, das eigene Leben nicht mehr von der Frage her zu deuten, was noch zu leisten ist, sondern von der Gewissheit, was in seinem Tod und in seiner Auferstehung bereits geschehen ist. In dieser Gewissheit können auch verletzte Beziehungen, das Empfinden innerer Erschöpfung und der Umgang mit Besitz neu gesehen werden, nicht als Prüfsteine, die wir allein bestehen müssten, sondern als Bereiche, in denen Christus selbst seine Treue, seine Lebendigkeit und seine Freiheit erweisen will. So wird das Warten auf das kommende Reich von einer stillen Freude durchzogen, der König, der einmal sichtbar herrschen wird, ist schon jetzt als unser Leben da. Reines Herz und kindlicher Empfang des Reiches. Wenn der Evangelist berichtet, dass Jesus die Kinder zu sich rufen lässt und sie in die Arme nimmt, legt er mehr offen als nur ein liebevolles Detail. In Markus 10 steht diese Szene mitten zwischen einer Diskussion über Ehe und einer Begegnung mit einem reichen Mann. Damit wird deutlich, der Blick auf das Königreich Gottes entscheidet, wie wir die vertrauten Lebensbereiche sehen. Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Das Kind steht hier nicht für romantische Unschuld, sondern für ein Herz, das sich nicht auf Stellung, Wissen oder Leistung stützt, sondern sich ungeteilt an die Person Jesu bindet. Kinder kommen, weil er ruft, nicht weil sie ausgerechnet hätten, was sie davon haben. In Markus 10, 1 heißt es, dass der Herr, als er in das Gebiet von Jude kam, die Volksmengen lehrte, wie er es gewohnt war. In Vers 15 sehen wir, dass der Herr hier über das Königreich Gottes lehrte, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Dieser Vers macht deutlich, dass die Lehre des Herrn in 10, 13 bis 16 über die kleinen Kinder in direktem Zusammenhang mit dem Königreich Gottes steht. Die Schriftgelehrten zur Zeit Jesu waren mit den Texten vertraut, aber ihr Herz war von Traditionen, Selbstsicherheit und religiösem Stolz besetzt. Prophezeiungen wie die in Daniel 9 über die Zeit des Leidens des Messias lagen vor ihnen, und doch erkannten viele den Messias nicht, als er mitten unter ihnen stand. Ein Herz, das von eigenen Sicherheiten angefüllt ist, bleibt blind für Gottes gegenwärtiges Reden. Das kindliche Herz, von dem der Herr spricht, ist nicht naiv, sondern offen, lernbereit und korrekturfähig. Es lässt zu, dass Gottes Wort eigene Denkgebäude in Frage stellt. Im Matthäusevangelium heißt es, selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Reinheit des Herzens bedeutet hier nicht Fehlerlosigkeit, sondern Einfalt, ein Herz, das nicht von konkurrierenden Loyalitäten zerrissen ist, sondern den Herrn selbst zum Mittelpunkt hat. Der Herr unterscheidet in seiner Formulierung unauffällig, aber deutlich zwischen dem Empfangen und dem Hineingehen. Das Reich Gottes zu empfangen ist Gnade, Gott schenkt sich in Christus dem Menschen, der nichts vorzuweisen hat. Das Hineingehen in das kommende Reich steht mit der Weise in Verbindung, wie diese Gnade unser Leben prägt. Wo ein Mensch das Reich wie ein Kind empfängt, entsteht in ihm ein neuer Maßstab. Ehe wird dann nicht mehr primär unter dem Gesichtspunkt persönlicher Erfüllung betrachtet, sondern als Raum, in dem Gottes Herrschaft Gestalt gewinnt. Besitz wird nicht länger nur unter dem Aspekt der Absicherung gesehen, sondern fragt danach, welche Rolle er im Plan des Königs spielen soll. Ein reines, kindliches Herz verändert nicht zuerst die äußeren Umstände, sondern die Perspektive, aus der heraus sie gedeutet werden. Dieser Weg ist nicht spektakulär, aber er ist tief. Kindlich zu empfangen bedeutet, den Mut zu haben, vor Gott wieder einfacher zu werden, Urteile, die sich verhärtet haben, loszulassen, Gottes Wort neu an sich heranzulassen, das eigene Verstehen nicht zum Maß aller Dinge zu machen. In einem solchen Herzen kann das Bewusstsein wachsen, dass das Reich Gottes nicht nur eine künftige Größe ist, sondern eine gegenwärtige Wirklichkeit, die unsere Entscheidungen färbt. Daraus erwächst eine stille Ermutigung: Die Tür zum Königreich ist nicht denen vorbehalten, die besonders stark, besonders gebildet oder besonders erfolgreich sind, sondern denen, die sich von Christus in die einfache Haltung eines Empfangenden führen lassen. Wer so empfängt, entdeckt immer wieder neu, dass Gottes Königreich näher ist als gedacht, so nah um wie die Arme des Herrn, der die Kinder segnet. Lass die Kinder zu mir kommen. Wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ein reines, kindliches Herz wächst, wo der Blick von der eigenen Leistung weg auf die Person Christi gerichtet wird. Im Alltag heißt das, innere Rechthaberei, verborgenen Stolz oder die Flucht in bloße Religiosität zu erkennen und sie nicht mehr heimlich zu schützen. Je mehr Raum Christus im Innern gewinnt, desto selbstverständlicher wird es, das Reich Gottes als Geschenk zu sehen, das angenommen und nicht verdient wird. Daraus entsteht eine stille Motivation, auch vertraute Lebensbereiche, Beziehungen, Entscheidungen, Umgang mit Besitz, nicht mehr aus eigener Perspektive, sondern im Licht des kommenden Königreiches zu betrachten. Ehe, geistliches Altern und Reichtum im Blick auf das kommende Reich. In Markus 10 stellt der Herr drei Lebensbereiche nebeneinander, die nahezu jeden Menschen prägen: Ehe, Lebensalter, darunter auch geistliches Älterwerden, und Reichtum. Er behandelt sie nicht isoliert, sondern verknüpft sie mit dem Königreich Gottes. Zuerst geht es um die Frage der Scheidung. Die Pharisäer fragen: Ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Jesus verweist sie zurück von Anfang der Schöpfung und zitiert 1. Mose: Daher sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll ein Mensch nicht scheiden. Er bringt die Ehe aus dem Raum der bloß rechtlichen Regelungen in den Raum der Herrschaft Gottes zurück. Ehe ist nach seinem Verständnis nicht primär ein vom Menschen gestaltbarer Vertrag, sondern eine von Gott gefügte Einheit. Wo der König herrscht, kann Ehe zur Bühne seiner Treue werden, auch in Spannungen und in Unzulänglichkeiten der Beteiligten. In Vers 15 sehen wir zwei Aspekte in Bezug auf das Reich zu empfangen und in das Reich einzugehen. Unmittelbar danach stehen die Kinder vor ihm, und er macht sie zu einem Beispiel für den Empfang des Königreiches. Hier berührt Jesus das Thema des geistlichen Alterns. Äußerlich werden alle älter, innerlich aber kann der Mensch früh alt werden, wenn er das Staunen verliert, sich dem Lernen entzieht und sein Vertrauen mehr auf Erfahrung als auf Gottes lebendiges Reden setzt. Der Herr warnt: Wer das Reich nicht wie ein Kind aufnimmt, wird dort nicht hineinkommen. Geistliches Altern äußert sich nicht zuerst in körperlicher Schwäche, sondern in innerer Starrheit, in der Weigerung, sich noch von Gottes Wort befragen zu lassen. Demgegenüber steht der kindliche Geist, der auch nach vielen Jahren mit Gott noch offen ist für Korrektur und Überraschung. So wird das Altern, äußerlich unvermeidlich, innerlich zum Weg, tiefer in die Wirklichkeit des Königreiches hineinzuwachsen. Dann begegnet Jesus dem reichen Mann, der ernsthaft nach dem ewigen Leben fragt und die Gebote von Jugend angehalten hat. Dennoch heißt es: Er aber ging, entsetzt über das Wort, traurig hinweg, denn er hatte viele Güter. Der Besitz hatte das Zentrum seines Herzens besetzt, so dass er dem Ruf „Komm, folge mir nach“ nicht folgen konnte. Daraufhin kommentiert Jesus: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Reichtum ist hier nicht bloß quantitativ viel Geld, sondern jede Form von Sicherheit, an die sich das Herz bindet. Das Bild vom Kamel und dem Nadelöhr unterstreicht, dass der Eingang ins Reich, menschlich betrachtet, für den an Besitz gebundenen unmöglich ist. Gleichzeitig öffnet Jesus einen anderen Horizont: Bei Gott sind alle Dinge möglich. Gott kann Herzen lösen, Bindungen durchbrechen und Besitz in ein Werkzeug seines Reiches verwandeln. Am Ende dieses Abschnitts macht Jesus eine erstaunliche Verheißung: Wer um seinetwillen und um des Evangeliums willen Häuser, Verwandte oder Äcker verlassen hat, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Ewiges Leben erscheint hier nicht nur als die grundlegende Rettung, sondern als reiche zukünftige Teilhabe am Königreich. Der, der in diesem Zeitalter bereit ist, Christi Herrschaft in Ehe, im Prozess des Alterns und im Umgang mit Reichtum anzuerkennen, wird das ewige Leben im kommenden Zeitalter als Belohnung genießen. Das stellt die Werteskala auf den Kopf, was jetzt als Verlust erscheint, wird im Licht des Königreiches zum Gewinn, was jetzt als Vorteil gilt, kann sich als Hindernis erweisen. Viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein, so fasst der Herr diese Umkehrung zusammen. Und die zwei werden ein Fleisch sein, daher sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll ein Mensch nicht scheiden. Er aber ging, entsetzt über das Wort, traurig hinweg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Die Verbindung von Ehe, Altern und Reichtum mit dem Königreich Gottes lädt dazu ein, das eigene Leben nicht in voneinander getrennte Bereiche zu zerlegen. Wo Christus als Herr über diese Felder anerkannt wird, verschiebt sich der Maßstab, Erfolg, Stabilität oder Komfort verlieren ihre absolute Bedeutung, und die Frage gewinnt Gewicht, was im Licht des kommenden Reiches Bestand hat. Das kann viel Relativierung und manch schmerzliche Umordnung bedeuten, bringt aber zugleich eine neue Klarheit und Leichtigkeit. Denn wenn der König selbst der Faden ist, der alle Lebensstationen zusammenhält, bleibt nichts, was ihm übergeben ist, vergeblich, auch nicht das, was jetzt Mühe und Verzicht kostet. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.